Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Guten Abend aus dem Gott sei Dank klimatisierten Studio. Leute, es ist einfach ein schöner Samstagabend. Ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört. Und wie immer an dieser Stelle versuche ich euch jetzt auch davon zu überzeugen, dass es sich lohnt zuzuhören. Wir haben nämlich einen bunten Strauß an Themen aus dem Internet dabei für euch. Wir beschäftigen uns zum einen mit einem Thema, über das wir leider nicht zum ersten Mal in dieser Sendung sprechen. Und das ist Stalking im Netz. Denn diese Woche hat die Bloggerin Frau Dingens auf Facebook verkündet, dass sie ihren Twitter-Account deaktiviert hat, weil sie 3 Jahre lang belästigt und gestalkt wurde. Und wir glauben, dass es wichtig ist, solche Themen nicht aus dem Auge zu verlieren und reden deswegen in etwa einer halben Stunde darüber, was passiert, wenn meistens eben leider Frauen im Netz belästigt werden und auch, was ich da noch tun muss, damit das aufhört, beziehungsweise sich die Frauen auch vernünftig dagegen wehren können. Da ist nämlich auch noch einiges im Argen, glaube ich. Außerdem schauen wir, welche Wikipedia-Artikel denn aus den Bundeseinrichtungen geändert werden und wie ihr das jetzt auf Twitter nachverfolgen könnt. Und auch die Weltmeisterschaft, die lässt uns hier bei Trackback nicht ganz kalt. In etwa einer Stunde wollen wir zusammen auf die WM im Netz zurückschauen, also ganz im Sinne von Trackback. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de schon mal auf diese und die anderen Themen der Sendung vorbereiten. Die andere Variante, vielleicht die einfachere, ihr lehnt euch einfach zurück und hört zu. Wir hier bei Trackback kommen jetzt zur ersten Netzmusik für heute, denn wir haben einen ganz fleißigen Kollegen, Ronald Radeke ist das, der sucht für euch jede Woche ein paar Songs aus dem Netz raus, die ihr dann, wenn sie euch gefallen, meist kostenlos und legal runterladen könnt. Eine tolle Sache also, Musik für euch frei zur Verfügung und Musik, die ihr ebenso auch nur im Netz findet. Den Anfang, den machen heute The Easton Elisses, die kommen aus Kanada, haben Rock und Elektro zusammen in den Topf geschmissen. Rausgekommen ist die EP Night Waves und davon hören wir jetzt den Track Stay. Wenn es euch gefallen sollte, trackback.fritz.de ist die Adresse, wo ihr den Link zum Download findet. Viel Spaß mit The Elisses.
Let it flow.
The Easton Elysses mit Stay, und das ist Netzmusik. Das heißt, wenn es euch gefällt, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zum kostenlosen Download. Und von mir noch ein kleiner Tipp. Ich habe dir gerade gehört, dachte, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Dann weiß ich noch, dass die aus Kanada kommen. Und es gibt noch eine andere Band aus Kanada. The Truth heißt die, allerdings mit T-R-W-S. Ist auch eine kanadische Band. Könnte euch auch gefallen, wenn euch The Easton Elysses gefällt. Ist zwar ein bisschen rockiger, aber könnt ihr mal schauen, ob ihr da was findet und ob das auch was für euch ist.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr einen tollen Link im Internet gefunden habt? Genau, wahrscheinlich teilt ihr den mit euren Freunden. Und dieses einfache Prinzip, das haben wir hier auch bei Trackback übernommen. Von den ganzen Links nämlich, die wir im Netz in dieser Woche uns anschauen, suchen wir ein paar raus und teilen die dann mit euch, weil wir denken, dass die euch eventuell auch interessieren. Und wen könnte es überraschen? Es gibt Neues in der Spee-Affäre. Die Link-Tipps hat für euch Wayne Schlegel.
Und täglich grüßt der Spee-Skandal. Diese Woche neu, der britische Geheimdienst GCHQ hört offenbar nicht nur das Internet ab, sondern manipuliert auch fleißig. So können Programme von GCHQ wohl Klickzahlen verändern, dadurch zum Beispiel Online-Abstimmungen beeinflussen und Videos zensieren. Und was macht die britische Regierung in der Woche dieser Meldung? Ein neues Gesetz erlassen, das noch mehr Überwachung zulässt. Und zwar unter anderem durch die Vorratsdatenspeicherung, die eigentlich vom Europäischen Gerichtshof gekippt wurde. Das Ganze dann auch noch im Eiltempo mit Hilfe eines Notstandsgesetzes. Solche Gesetze kommen eigentlich nur zum Einsatz, wenn das Land im Krieg ist. Ein neuer Aufreger, den ihr bei Spiegel und Zeit Online sowie bei heise.de nachlesen könnt. Eine spannende Debatte um den Spee-Skandal und die stückweisen Enthüllungen wird bei Netzpolitik.org aufgegriffen. Die Frage dahinter, sollte Edward Snowden langsam alle Dokumente veröffentlichen oder weiter Stück für Stück? Eine Antwort haben wir nicht, aber mit dem Artikel von Anna Biselli habt ihr einen guten Text, der euch vielleicht bei der eigenen Meinungsbildung hilft. Und dann noch ein Lacher in dieser Woche zum Thema Überwachung, wenn es denn nicht so traurig wäre. Der NSA-Untersuchungsausschuss hat doch ernsthaft verkündet, über den Einsatz von Schreibmaschinen nachzudenken, weil die ja nicht überwacht werden könnten. Das berichtet der Spiegel und nicht etwa der Postillion oder die Titanic. Dass diese Idee, selbst wenn man sie ernst nimmt, nichts bringt, beschreibt ein Artikel bei heise.de. Denn schon die Sowjets haben in den 80er Jahren Schreibmaschinen abgehört. Mal ehrlich, kontrolliert ihr jeden Tag, welche Mails in eurem Spam-Ordner landen? Wahrscheinlich nicht. Ein Anwalt musste genau deswegen 90.000 Euro Strafe zahlen. Das hat das Landesgericht Bonn entschieden. Der Hintergrund? Eine Mandantin schickte dem Anwalt eine Mail, die in seinem Spam-Ordner landete. Dadurch konnte eine Frist nicht eingehalten werden und die Frau musste an die Gegenseite zahlen. In der Begründung des Gerichts hieß es, wenn der Anwalt seine E-Mail als Kontaktadresse angibt, muss er auch sicherstellen, dass ihn die Mails erreichen. Ein spannender Fall, den ihr bei Spiegel und Heise Online nachlesen könnt. Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Wenn viele Menschen sich zusammentun und ihr Wissen teilen, dann heißt das Crowdsourcing. Und eine weitere Form davon ist das Crowdmapping. Davon spricht man, wenn eine digitale Weltkarte von mehreren Menschen mit Informationen befüllt wird. Der Kollege Dennis Horn vom WDR stellt auf dem WDR-Blog Digitalistan genau solche tollen Crowdmapping-Projekte vor. Das reicht von Karten, die euch die nächsten Obstbäume anzeigen, über tramperfreundliche Tankstellen bis hin zu Karten, auf denen Graffiti, Skulpturen und Malerei verzeichnet sind. Und wenn ihr selbst solche Karten erstellen wollt, findet ihr dort auch ein paar Tipps. Deutschland ist Weltmeister. Die einen können es nicht mehr hören, die anderen immer noch nicht fassen. Auch das Internet war dieses Mal besonders einfallsreich und hat uns immer wieder mit lustigen Dingen zur WM erfreut. Dazu hört ihr auch später in der Sendung mehr. Aber vorher haben wir noch einen für euch. Das WM-Finale Deutschland-Argentinien, nachgestellt mit Lego-Figuren, als sogenannten Brick-Film. Keine Angst, das Video dauert keine 120 Minuten, stellt aber die entscheidenden Szenen liebevoll nach. nicht nur für Fußballfans ein Hingucker.
Ich liebe ja diese Brick-Filme. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Arbeit und wie viel Liebe da drin steckt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, schaut euch an. Den Link zum Video und auch zu den anderen Link-Tipps, die Wayne Schlegel euch vorgestellt hat, die findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Das Internet, das wissen wir bei Trackback hier ja, ist eine tolle Sache, aber manchmal, da glaubt man auch einfach, es hackt. Ja, jetzt diese Woche wieder, da schreibt die Bloggerin Frau Dingens bei Facebook, dass sie ihren Twitter-Account deaktivieren musste. Der Grund, seit über 3 Jahren wird Frau Dingens von einem Stalker auf Twitter belästigt. Nicht nur das, er hat ihr auch außerhalb des Netzes nachgestellt. Und was hat Twitter dagegen unternommen? Nix. Deswegen sah sie jetzt keine andere Möglichkeit, als ihren Account zu deaktivieren. Sie selber wollte sich dazu nicht mehr äußern, vor allem nicht im Radio. Das haben wir natürlich respektiert, hat uns aber weiterempfohlen an Jasna Strick, die sich mit genau solchen Fällen auskennt. Jasna Strick ist Feministin, hat unter anderem das Hashtag Aufschrei mit initiiert, ist Autorin, Bloggerin und mit ihr haben wir gesprochen.
Hallo.
Der Fall von Frau Dingens ist ja leider kein Einzelfall. Wer das noch nicht erlebt hat, kann sich das aber, glaube ich, schwer vorstellen, was da passiert. Du kennst ja solche Fälle. Kannst du erklären, wie dieses Stalking aussieht und was es auch mit den betroffenen Frauen macht?
Ja, also ich kann das leider aus eigener Erfahrung berichten. Ich glaube, fast alle Frauen, die im Internet irgendwie unterwegs sind, besonders die politisch unterwegs sind und gerade Feminismus ist so ein Reizthema, lösen da sehr schnell heftige Reaktionen aus. Also wenn man auf Twitter irgendwie politische Sachen schreibt, dann gibt es Leute, die auf jeden Tweet antworten und anfangen, dich zu beschimpfen, zu bedrohen, die Familie zu bedrohen. Das sind so Todesdrohungen, Vergewaltigungsdrohungen. Beschimpfungen, die bei Frauen auch immer gut gehen, sind natürlich übers Äußere und solche Sachen. Irgendwann fangen die an, deine E-Mail-Adresse rauszufinden, auf deinem Blog zu kommentieren, auf Facebook Nachrichten zu schreiben und alle Kanäle, die sie so finden, zu benutzen. Und das ist, wenn das zum Alltag wird, einfach eine unglaubliche Stresssituation und auch eine große Angstsituation natürlich.
Das klingt unglaublich gruselig und gerade jetzt auch am aktuellen Fall von Frau Dingens sieht man auch daran, dass sie sagt, ihr Account ist für sie auch eine Einnahmequelle gewesen als Bloggerin, als Autorin, eine Quelle gewesen, Freundschaften und Netzwerke zu pflegen und trotzdem war der Druck so groß, dass sie sagt, ich steige jetzt hier aus. Es ist ja auch leider nicht das erste Mal, dass wir jetzt bei Trackback über sowas berichten. Vor etwa 1,5 Jahren, da hatten wir eine Bloggerin, die ist zur Polizei gegangen, da keine Hilfe bekommen. Bei Frau Dingens hat Twitter ja auch nicht reagiert. Warum wird dieses Problem noch so wenig ernst genommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Twitter hat natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen, so wie zum Beispiel auch Facebook. Aber wer zum Beispiel auf Facebook mal versucht hat, eine Nazi-Seite zu melden, bekommt da auch meistens die Antwort, ja, vielen Dank, dass du das gemeldet hast, aber wir lassen das trotzdem online stehen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich glaube, dass da vielfach die Fälle gar nicht durchgelesen werden. Es ist zum Beispiel bei Twitter nicht möglich, wenn ich belästigt werde, dass auch 10 Freundinnen von mir sagen, hier, ich habe das auch gesehen und das ist ein ernster Fall, kümmert euch darum. Ich kann das nur selbst melden und meistens kriegt man dann halt so eine automatische Antwort. Und ich weiß nicht, ob selbst bei Leuten, die so eine Plattform wie Twitter betreiben, immer noch nicht klar ist, dass das Netz die Realität ist, dass wenn ich online bedroht werde, dass das Einschränkungen auf mein Leben hat, dass das eine ständige Überwachung bedeutet und große Angst, dass die Leute, die da arbeiten, vielleicht selber irgendwie nicht genau verstanden haben, wie ihre Plattform funktioniert, ich weiß es auch nicht. Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich ratlos und entsetzt, dass das immer wieder so passiert.
Das heißt, da muss sich grundsätzlich was an den Strukturen und an dem Verständnis von dem Problem ändern, so verstehe ich das jetzt.
Ja, total. Also die Online-Dienste müssen eben vor allen Dingen ihre eigenen AGBs ernst nehmen, wo ja drin steht, wer hier beleidigende Sachen schreibt, fliegt raus oder hat mit Konsequenzen zu rechnen und derzeit ist es eben fast unmöglich, da von Betreiberseite irgendwie Konsequenzen zu bekommen.
Ist es denn vielleicht jetzt das, was Frau Dingens gemacht hat, ein richtiger Schritt, einfach erstmal an die Öffentlichkeit zu gehen, um zumindest erstmal ein Bewusstsein für dieses Problem zu schaffen?
Ja, total. Also ich halte es auch besonders für wichtig, dass sie das auf Facebook geschrieben hat, weil die Bedrohung aus dem Netzwerk, in dem es hauptsächlich passiert, herauszunehmen und woanders zu schildern und an diesen Orten aufmerksam zu machen, halte ich für sehr wichtig, weil im Prinzip ist da ja auch die Politik im Zugzwang, weil es gibt fürs Internet noch keine vernünftigen Gesetze, wie mit solcher Bedrohungslage umzugehen ist. Wenn du zur Polizei gehst oder dir eine Anwältin nimmst, die sind ja teilweise auch nicht geschult oder die waren noch nie irgendwie außerhalb von Google online. Die wissen gar nicht, wie das Internet funktioniert, was diese Bedrohungslage bedeutet. Die sind nicht ausgebildet dafür. Und da hilft, glaube ich, erstmal nicht viel mehr, als das Thema öffentlich zu machen und natürlich an die Schaltstellen zu bringen. Sprich Leute, die sich mit Jura auskennen, Leute, die in der Politik sitzen.
Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet und ich glaube, das Problem ist auch tatsächlich größer, als wir das manchmal wahrnehmen. Hast du denn trotz allem, trotz dieser ja recht düsteren Aussicht des Themas, konkrete Tipps, wie man sich helfen kann, wenn man denn jetzt auch Opfer von Stalking oder meistens ja leider Frau Opfer von Stalking wird?
Ja, also auf jeden Fall, auch wenn die Chancen nicht besonders groß sind, diese Bedrohungen melden bei den Plattformen, auf denen sie passieren. Ganz wichtig finde ich auch, die Leute zu blocken, dass natürlich die Bedrohung immer noch passiert, aber du sie nicht lesen musst, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Sehr wichtig ist auf jeden Fall, die Beweise zu sichern, also Screenshots zu machen, wo das auch eingeblendet ist, in welchem Datum das passierte, damit eben die Beweise gesichert sind für den Fall, dass du eben zur Polizei gehen möchtest und die Anzeige erstatten möchtest, musst du irgendwas vorzuweisen haben. Wenn Leute massiv stalken, ist ja auch der Rat der Polizei eigentlich immer, das auf keinen Fall mit sich selbst auszumachen, sondern darüber zu sprechen, das Umfeld zu informieren, auch gerade wenn das eben dann offline passiert und die vor deiner Tür stehen. Es ist wichtig, dass Menschen in deinem Umfeld da sind, um dich zu beschützen und Bescheid wissen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, es ist auch gar nicht verkehrt, diesen Leuten, also auf jeden Fall auf die Kommentare nicht einzugehen, aber den Leuten zu sagen, dass man keinen Kontakt wünscht. Weil nachher heißt es sonst bei der Polizei eben wieder, ja, die hat sich ja nicht gewehrt und die hat ja nicht deutlich gesagt, dass sie nichts mit mir zu tun haben möchte, sondern das einfach mal auszusprechen, zu sagen, so, ich verbiete dir, mit mir auf irgendeine Art und Weise Kontakt aufzunehmen. Und ja, wenn Beweise gesichert sind, zur Polizei gehen und versuchen, eine einstweilige Verfügung durchzusetzen, was aber eben schwierig ist bei der aktuellen Gesetzeslage.
Es muss sich also noch sehr, sehr viel tun. Es ist schwierig. Trotzdem hast du ein paar konkrete Tipps gegeben. Dafür vielen Dank, weil ich glaube, dass der größte Fehler, den wir machen können, ist, das zu unterschätzen und Stalking, Mobbing, Belästigung im Netz oder was auch immer. Das ist eben genau dann scheiße, wenn sich jemand belästigt fühlt. Und ich glaube, Jasna, was du und auch Frau Dingens und viele eurer Mitstreiterinnen und Mitstreiter machen, ist schon mal der richtige Weg. Nicht einfach hinnehmen, sondern drüber reden und sich wehren. In diesem Sinne, macht weiter so und vielen Dank fürs Interview.
Danke, gerne.
Machveo mit Tremoto. Das ist wieder eine Perle, die uns das Label Bad Panda Records auf dem Silbertablett serviert. Bad Panda, die haben sich nämlich nicht zu unrechten Namen im Netz gemacht und die stehen für anständige Bassmusik, so ein bisschen zwischen Elektro und Hip-Hop. Und wir empfehlen euch, die Veröffentlichung von Bad Panda Records auszuchecken, dann anzuhören und bei Gefallen dann kostenlos runterzuladen. Den Link zum Soundcloud-Profil von Bad Panda Records und damit auch zum Machveo, den ihr gerade gehört habt, findet ihr bei uns unter trackback.fritz.de. Kommen wir zu Wikipedia. Ich glaube, bei mir vergehen wenige Tage, wo ich nicht zumindest einmal kurz bei Wikipedia nachschaue. Und bei Wikipedia, da kann ja jeder erstmal mitmachen. Das ist eine schöne Geschichte, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Das Stichwort dahinter, Schwarmintelligenz. Das birgt aber auch Gefahren, dieses alle können mitmachen. Klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber wir sollten schon schauen, wer denn da was reinschreibt. Zum Beispiel beschäftigt uns schon länger das Problem, dass Firmen und Marketing Wikipedia-Artikel, sagen wir mal, anpassen, dass sie dann im Zweifel ein bisschen besser dastehen. Und jetzt seit dieser Woche gibt es einen Twitter-Account, der genau aufschlüsseln will, was denn von Anschlüssen aus Bundeseinrichtungen bei Wikipedia geändert wird, also von Regierungsseite. Bundesedit heißt dieser Twitter-Account, dahinter steckt Tom Schulze von der Firma Codemonauts und mit ihm haben wir genau darüber gesprochen.
Hallo.
Der Account Bundesedit überwacht ja, ich sage das mal in Anführungsstrichen, mehr oder weniger sämtliche Einrichtungen des Bundes. Nur um das kurz klarzumachen, du sitzt ja jetzt halt nicht den ganzen Tag und kontrollierst Wikipedia auf Änderungen, sondern das Ganze läuft über eine Software. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert?
Ja, ist richtig. Das handelt sich um einen Bot. Das heißt, es ist ein Stück Software, das auf einem Server läuft und im Prinzip den Stream der Wikipedia-Änderungen analysiert, dort alle anonymen Änderungen herausfiltert und dann anhand der IP-Adresse und der Netzlisten, die wir pflegen, das dann abgleicht. Und in dem Moment, wenn es da einen Treffer gibt, dann wird ein entsprechender Tweet erzeugt.
Man kann sich das, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Die IP-Adressen von Bundeseinrichtungen sind so wie eine Vorwahl von Berlin zum Beispiel. Dann weiß man halt, okay, da passiert jetzt gerade was aus so einer Einrichtung. Ich glaube, so kann man es ganz gut erklären, dass man auch weiß, wie könnt ihr jetzt feststellen, dass das vom Bund kommt, richtig?
Ja, genau. Die Netze sind, die IP-Netze sind alle entsprechenden Bundeseinrichtungen zugeordnet und im Prinzip kann man dann sagen, ja, aus dieser Bundeseinrichtung oder aus dem Netz dieser Bundeseinrichtung, um es genauer zu sagen, ist eine Änderung erfolgt.
Das klingt jetzt ja erstmal, sag ich mal, bedrohlich, unangenehm, aus Bundeseinrichtungen werden Wikipedia-Artikel verändert, jetzt gerade zu Zeiten von der Späher-Affäre. Schaut man jetzt aber auf die Änderungen, sind die bis jetzt recht harmlos. In erster Linie sind das Rechtschreibfehler, die korrigiert wurden. Woher weiß man oder was ist so dein Eindruck? Das könnten ja auch einfach Mitarbeiter sein, die das in ihrer Mittagspause als Freizeitvergnügen machen. Oder sind das jetzt gezielte Änderungen, die quasi auch vom Bund gesteuert werden?
Das weiß man natürlich nicht. Das kann natürlich gelangweilte Sekretärin sein, die den ganzen Tag jetzt Rechtschreibkorrekturen in der Wikipedia vornimmt. Das kann aber auch natürlich jemand sein, der einfach sein Wissen, was er hat, auch der Allgemeinheit zur Verfügung stellt und zum Beispiel Wikipedia-Artikel verbessert und anreichert. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand etwas dort rauslöscht, manipuliert, Vandalismus betreibt. Das ist aber in der Vergangenheit eher selten vorgekommen in der deutschen Wikipedia. In anderen Wikipedias gibt es das schon eher mal, aber in der deutschen gibt es, glaube ich, nur zwei bekannte Fälle bis jetzt.
Warum findest du das dann trotzdem wichtig oder warum macht ihr das dann, diesen Twitter-Bot einzurichten und das im Prinzip zu dokumentieren und da auf die Finger zu schauen?
Also zum einen finden wir das interessant, dass das jetzt sozusagen möglich ist, dass die Wikipedia diese Änderungsstream zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie ein Anfang erst von dem, was tatsächlich noch möglich ist. Zum anderen ist es durchaus mal interessant, auch dem Staat zu zeigen, dass auch wir hinschauen können an der Stelle. Also bis jetzt ist es ja eigentlich immer so eine einseitige Sache. Der Staat versucht uns in allen Lebenslagen zu kontrollieren, zu überwachen. Und in diesem Fall ist es halt auch mal möglich, andersherum zu schauen und zu schauen, was macht denn der Staat eigentlich im Netz.
Das war eigentlich auch schon die Antwort auf die Frage, die ich noch stellen wollte. Und zwar gibt es halt auch Kritik an dem Projekt, die sagen, das sind halt eben nur diese kleinen Änderungen. Wenn jetzt da jemand gezielt manipulieren wollte, dann würde er sich sowieso anders anstellen. Aber du sagst, einfach zeigen, einfach deutlich machen, wir gucken auch hin. Das ist quasi der Ansatz des Projekts.
Genau, das ist richtig, genau. Also natürlich ist es sehr einfach auszuhebeln, das ganze System. Also man kann natürlich irgendwelche Proxys verwenden, man könnte von zu Hause die Manipulation vornehmen, man könnte es auch als registrierter Benutzer machen, dann hat man in diesem Stream die IP-Adresse nicht, könnte keinen Abgleich machen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das auszuhebeln. Darum geht es eigentlich auch gar nicht, sondern es geht eigentlich darum zu zeigen, hey, wir können auch mal hinschauen.
Ich hatte das schon erwähnt, du auch, dahinter steckt eine Software, die wird auch zum Beispiel schon in anderen Ländern genutzt. Auch jetzt in Deutschland hat diese Woche ein ähnlicher Account wie eurer aufgemacht. Plant ihr da noch mehr solche Accounts? Zum Beispiel könnte man ja auch mal bei Firmen gucken, was die so verändern oder bei anderen Einrichtungen?
Ja, das also wir haben jetzt noch zwei weitere am Start. Das ist einmal Landesedit und Euroedit. Letzteres ist sogar auf Initiative der von Transparency International, die auf uns zugekommen sind, eingerichtet worden. Euroedit befasst sich im Prinzip nur mit der Europäischen Parlament, Europäischen Kommission und dem Europäischen Rat. Ja, das ist natürlich ausbaubar und man kann sich jetzt natürlich vorstellen, dass man jede einzelne Firma damit überwacht oder Universitäten, das gibt es zum Beispiel auch. In Berlin gibt es einen solchen Bot, der die Änderungen aus Berliner Universitäten protokolliert. Also da poppen jetzt überall solche Twitter-Accounts auf. Denkbar ist da viel. Ob sich das lohnt, gerade bei Firmen, bei Konzernen, die werden sich sicherlich nicht so anstellen und das eher Marketingagenturen überlassen und dann ist es eh schwer nachzuvollziehen, wer jetzt für wen was geändert hat.
So oder so bleibt es auf jeden Fall spannend und mit dieser Software haben wir jetzt ein Tool, wie du schon sagst, wo wir zumindest zeigen können, wir gucken auch hin. Ich finde es jetzt erstmal nicht schlecht zu schauen, wer denn Wikipedia-Artikel bearbeitet, wenn das dann aus Bundeseinrichtungen kommt, dann erst recht und wenn es dann hinter sich rausstellt, dass es harmlos ist, dann ist ja umso besser. Gerade in Zeiten von Überwachung und Manipulation im Netz kann man eben nicht genau genug hinschauen. Wenn ihr auch wissen wollt, was in der Wikipedia von Anschlüssen des Bundes geändert wurde, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr die passenden Links und dir, Tom, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir.
elektrische Gitarrenmusik. Finde ich ja ganz gut. Acherontia mit Human war das. Und die findet ihr auf dem neuen Sampler der NetBlocks-Reihe. Und wir haben ehrlich gesagt schon ein bisschen länger auf diesen Sampler vom Blocksonic Net-Label gewartet. Jetzt sind die 9 Monate Pause vorbei, der neue Sampler ist da. Und ihr solltet, auch wenn euch das jetzt gerade nicht so zugesagt hat, wenn elektrische Gitarrenmusik nicht so euer Ding ist, solltet ihr euch trotzdem den Sampler mal anschauen, denn auf Return of the NetBlock tummeln sich alle unterschiedlichen Musikstile und da soll es doch mit dem Teufel zugehen, wenn da nichts für euch dabei wäre. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den passenden Link dazu und genau da sind wir auch. Wir hören mal, wo sind wir denn eigentlich?
Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Es wurde Fußball gespielt, geweltmeistert, getwittert und auch sonst alles mit dem Internet. Wie war die WM im Netz? Wir sprechen gleich drüber. Deutschland ist Weltmeister. Eieieiei, seit einer knappen Woche ist die WM jetzt vorbei, aber die Nachbeben, die spüren wir immer noch trudeln überall Nachrichten ein. Und auch wir hier bei Trackback, wir wollen die Gelegenheit nutzen, nochmal auf die WM zurückzublicken, denn auch fürs Internet war die WM ganz besonders. Selfies gab's, alle Spieler haben getwittert, es gab Memes, Videos und. Mich zumindest, ich hoffe euch auch, hat das Internet zwischen den Spielen auf jeden Fall bei Laune gehalten und überall hieß es dann hinterher, das war die Social Media WM. Schauen wir doch mal, wie das Internet die WM so erlebt hat und dafür haben wir uns einen WM-Experten geholt. Wir haben auch schon Mehmet Scholl und Olli Kahn. Wir haben Markus Herrmann, vielleicht besser bekannt als Herms Farm. Der betreibt mit Falsche 9 Net eins der schönsten Fußballblogs, die ich kenne und kümmert sich dabei eben auch immer um diese schönen kleinen Fundstücke aus dem Netz. Hi Markus.
Hallo.
Geht dir das ähnlich wie den ganzen Beobachtern und selbsternannten Experten? War diese WM besonders viel los im Netz?
Ja, das hat man ja auf jeden Fall gesehen. Also das hat sich also so ein bisschen 2010 schon angedeutet, als das so langsam anfing und jetzt ist natürlich auf allen Kanälen volles Programm gewesen.
Also ich glaube, ich muss sagen, ich habe es so richtig gemerkt, dass das diese WM was anderes ist. Das war während des Spiels Brasilien gegen Niederlande um Platz 3. Das war letzte Woche und Citizen Sits on Things war dann während des Spiels noch der Hashtag. Wir holen mal alle ins Boot und erklären kurz, was es war. Der holländische Torwart Citizen, der hat sich kurz quasi an den Pfosten gesetzt und während des Spiels tauchten dann im Netz lauter Bilder auf, wo er in andere Bilder reingeschnitten wurde und auf Dingen einfach sitzt. Ich fand das großartig. Mich hat das amüsiert. Was war dein Highlight, die WM?
Ich hatte auch so einen Moment, also es war vielleicht nicht mein Highlight, aber ich hatte auch den Moment, den du gerade beschrieben hattest, im ersten Holland-Spiel, als Van Persie diesen Flugkopfball gemacht hat. Und dann ist es ja genauso, sofort explodiert, dass der in tausende Bilder reingefotoshoppt wurde und so. Und dann dachte ich so, okay, krass. Und wenn man dann halt wirklich jedes Spiel irgendwie verfolgt hat auf Twitter oder so, dann merkt man ja, dass ja innerhalb von Sekunden immer irgendwas direkt rausgebaut wurde, wo ich bis heute nicht verstehe, wie Leute das machen können. Ja, irgendwelche Screenshots und dann geht's schon weiter.
Vor allem das Besondere für mich, dass das tatsächlich während des Spiels schon passiert ist.
Ja, genau. Also das ist so schnell war, dass es quasi nach dem Spiel schon durch war eigentlich, ne?
Genau, nach dem Spiel war der Gag eigentlich schon durch. Also ich habe es dann meistens, weil ich dann doch die Spiele verfolgt habe, auch hinterher erst gesehen. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt Fußball guckst? Hast du nebenbei Twitter offen und guckst, was passiert? Oder konzentrierst du dich erstmal nur aufs Spiel?
Ich gucke natürlich schon lieber das Spiel, aber jetzt zur WM habe ich es immer so gemacht, dass ich dann meistens in der Halbzeit mal geschaut habe, was so los ist. Und dann aber gucke ich doch lieber Fußball auf dem Platz statt auf Twitter.
Unglaublich toll fand ich, das habe ich bei dir im Blog gesehen, auch diese Comics, die gezeichnet wurden von bestimmten Szenen aus dem Netz. Kannst du dich daran noch erinnern, dass du das gepostet hast?
Was denn nochmal?
Da hat so ein Zeichner immer von entscheidenden WM-Szenen Comicbilder gemalt.
Ja, ich glaube für den Atlantic oder irgendein Magazin aus den USA.
Ich fand es auf jeden Fall ganz großartig. Bei dir im Blog findet man noch mehr dazu auf jeden Fall. Den Link findet ihr bei uns, trackback.fritz.de. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch ewig drüber reden. Das Internet hat wirklich viele tolle und lustige Sachen bei der WM hervorgebracht. Jetzt gibt's ja aber auch Kritik, dass das Ganze eben auch der Vermarktung dient. Es ist jetzt ja auch nicht ein Zufall, dass auf einmal kurz oder während der WM Hummels und Neuer jetzt auch bei Twitter auftauchen. Kann man das Ganze auch ein bisschen kritisch sehen, dass die WM jetzt so viel im Netz stattfindet?
Ach, ich weiß nicht. Also kritisch muss man es nicht sehen. Man ist natürlich am schnell. Ich möchte jetzt niemandem die romantische Vorstellung nehmen, aber natürlich ist es so, dass jetzt zum Beispiel ein Instagram- oder Twitter-Account dass sie natürlich nicht nur der Spieler betreibt, sondern auch das Management natürlich und der Ausrüster oder so. Also es ist dann nicht durch Zufall, dass irgendwie Jerome Boateng nicht nur verwackelte Fotos von sich im Flugzeug, sondern auf einmal ein gestochen scharfes Bild von seinem neuen Club postet. Das ist natürlich klar, aber eigentlich ist das ja allen klar. Und solange der jetzt keine, also ich glaube, es ist auch wichtig für die Spieler einfach in dieser Außenwahrnehmung. So ist es einfach ein neuer Kanal für die, den sie nutzen können und mal gucken, was passiert. Solange es halt nicht die Berichterstattung beeinträchtigt, wenn zum Beispiel irgendwelche Spieler zum Beispiel Interviews geben in Verbindung mit, also sich irgendeinem Kopfhörerhersteller oder so und dann in einem eigentlich sportlichen Interview auf einmal nur noch über ihre Kopfhörer reden wollen oder sowas. Also wenn man es jetzt mal überzogen darstellt.
Dann würde es dramatisch, aber du glaubst trotzdem noch an die Romantik, dass auch quasi das Internet klingt immer so groß, aber auch selber seine großen Momente dann bei der WM hat und solche tollen Sachen rausbringt. Wie zum Beispiel Citizen Not Sits on Things.
Ja, also ich sag mal so, wenn jetzt auf den Kanälen der Spieler 20% Scheiße passiert, ist ja immer noch 80% gut davon. Von daher.
Das ist ein ganz guter Schnitt. Jetzt kommt der Punkt, der geht so ein bisschen weg von dem Thema WM im Netz, aber ich habe es bei dir im Blog gelesen und bin tierisch neidisch geworden. Du warst bei der Siegerfeier am Brandenburger Tor und das kommt jetzt nicht quasi auf der Seite, wo alle waren, sondern hinten bei den Spielern. Und du hast sogar den Pokal berührt. Alter, wie kam es denn dazu?
Naja, also die Spieler waren alle, ich sag mal, sehr geschafft von ihrem Flug und von dem, was da vielleicht auch davor passiert ist und sind dann da so rumgehüpft und waren natürlich alle vollkommen überdreht und verkatert und so. Und dann war da halt der Pokal und dann war da Lukas Podolski, der den Pokal trug und dann war da meine Hand und dann kam eins zum anderen und jetzt habe ich den WM-Pokal angefasst. Zumindest das Replik davon, was das Team mitbekommen hat. Denn der Originalpokal wird an die Mannschaft übergeben auf dem Platz. Und sobald die den Platz verlassen, wird der denen wieder abgenommen und die bekommen eine Kopie davon.
Das ist ja auch langweilig.
Ja.
Aber trotzdem, du hast die Replik berührt. Wie hat Podolski reagiert?
Der das, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen. Ich glaube, ich war nicht der Erste, der das gemacht hat.
Du kannst also glücklich sterben und ihr könnt das auf jeden Fall im Blog von Markus nochmal nachlesen. Möchtest du am Ende noch irgendwas zu Gaucho sagen oder wurde dazu alles bereits gesagt?
Ich glaube, das hätte so viel Mehrwert, wenn wir jetzt darüber reden, wie wenn man darüber spricht, ob man, wenn man im Schwimmbad was isst, direkt wenn ins Wasser darf oder eine halbe Stunde warten muss.
Ich denke auch. Es ist alles dazu gesagt. Wenn ihr nochmal was hören wollt, wir haben darüber auch getalkt im High Noon. Auf fritz.de findet ihr einen Podcast. Ansonsten denke ich, diese Gaucho-Nummer ist durch. Das Internet hat auf jeden Fall viele tolle Sachen bei dieser WM für uns bereitgestellt. Wenn ihr noch nicht genug habt von den schönen Fundstücken, dann empfehle ich euch das Blog Falsche 9 von Markus. Da gibt's nochmal jede Menge davon, glaube ich. Sowieso und immer solltet ihr da mal reinschauen, wenn es um Fußball geht und vor allem um die kleinen Nebensächlichkeiten. Und Markus, dir vielen Dank fürs Interview.
Danke, ich hab zu danken.
Between lines from neighborhood and my
Und Marihuana. Ist noch gar nicht so lange her, da haben wir euch bei Trackback hier das erste Album von Kitty vorgestellt. Das war ein Konzeptalbum, das hat sich ausschließlich mit, man höre und staune, Springkräutern beschäftigt. Das klingt jetzt komisch, musikalisch hat es uns aber zumindest auf jeden Fall überzeugt. Und jetzt gibt es eben die Fortsetzung und die widmet sich wieder einer Pflanze, die euch ein bisschen bekannter sein dürfte als Springkräuter, Marihuana. Hört mal rein ins Album, wenn es euch gefallen hat. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de gibt's den Link dazu. Daten, Daten, Daten. Jeden Tag fallen überall Tausende von Daten an. Und jetzt sind die Daten da und dann. Genau diese Frage stellt sich jetzt nämlich auch Code for Germany. Gedanken macht sie sich darüber, was können wir denn mit den Daten machen? Zumindest mit den Daten, die eure Stadt betreffen. Ganz kurz zusammengefasst geht es bei Code for Germany darum, die Daten, die in eurer Stadt anfallen, mit Apps besser sichtbar und verfügbar zu machen. Und am Montagabend im Palais der Kulturbrauerei in Berlin wurde das ganze Projekt vorgestellt. Und für uns da war Trackback-Legende Markus Richter. Hi.
Hallo.
Ich habe es ja nur ganz grob erklärt, worum geht's denn bei Code for Germany genau?
Ja genau, um diese Verwendung von öffentlichen Daten, die bei staatlichen Stellen anfallen. Was kommt dabei rum? Das kann wirklich alles sein. Also Schwimmbadöffnungszeiten, Bebauungspläne, Parkplatzstatistiken und so weiter und so fort. Und diese Daten gibt es zwar, aber es gibt damit auch ein großes Problem. Und das fasst Julia Kläuber von Code for Germany so zusammen.
Weil oft, wenn man mit Verwaltung zu tun hat, hat man das Gefühl, man ist noch so ein bisschen im letzten Jahrhundert. Dabei rennt schon jeder mit Smartphones rum und will eigentlich alles schnell abrufen können.
Heißt, wir haben die Daten zwar theoretisch, aber praktisch ist es schwierig, was damit anzufangen. Das wisst ihr spätestens dann, wenn ihr schon mal versucht habt, zum Beispiel Ausweis- oder Führerscheinkram online abzukürzen.
Ja, genau. Ich weiß genau, was du meinst. Daten leichter, schneller und einfacher verfügbar machen, das klingt ja erstmal einfach, ist es dann ja aber oft gar nicht. Wie soll das genau bei Code for Germany funktionieren?
Es gibt hier in Berlin wöchentliche Treffen, wie in anderen Städten auch. Jeden Mittwoch, 19 Uhr, bei der Wikimedia Foundation am Tempelhofer Ufer in Berlin-Kreuzberg. Und da ist wirklich auch jeder eingeladen. Ja, also es gibt zwar Programmierer, Designer, Städteplaner, aber auch einfach ganz normale interessierte Menschen wie du und ich. Und manchmal, Achtung, sogar Politiker oder Stadtangestellte. Und die diskutieren dort, entwerfen, programmieren zusammen und dann kommen dann halt irgendwie Apps oder Webseiten raus.
Das klingt auch gut, wenn sich viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammentun. Aber eine gute Idee, die wird ja erst richtig gut, wenn dann hinten auch was bei rumkommt. Gibt's jetzt schon was vorzuweisen oder müssen wir noch warten, bis diese gute Idee wirklich zündet?
Also ich möchte jetzt davor warnen, es gibt jetzt nicht die große Revolution, aber schon ein paar nette Sachen, von denen ihr direkt profitieren könnt. Zum Beispiel eine sehr schicke interaktive Karte mit Berliner Draußenbadestellen. Es gibt viele Sachen zu barrierefreiem Nahverkehr und ich habe auch Julia Kläuber von Code for Germany gefragt, was ihre Lieblingsprojekte sind.
Ich finde aber auch ein Projekt namens Bürger baut Stadt ziemlich cool. Da kann man gucken, was wird in seiner Nachbarschaft gebaut. Und es gibt immer so einen gewissen Zeitraum, wo man sich als Bürger einbringen kann. Und bei Bürger baut Stadt kann man beispielsweise ein Abo für seine Nachbarschaft aufnehmen und bekommt dann einfach Alerts, wenn wieder eine neue Baumaßnahme ansteht.
Und das klingt trocken, aber ist ja wirklich in Berlin ein großes Problem, weil bei vielen Protesten gegen Bauvorhaben sagen die offiziellen Stellen ja immer, ja, ihr hättet ja was sagen können, das war doch alles öffentlich ausgeschrieben. Aber man findet das überhaupt nicht, weil es total versteckt ist. Und damit weiß man aber genau, wo es ist.
Also ich finde das gut, das klingt gut. Wenn die ganzen Daten da sind, dann sollten wir auch alle was damit anfangen können und davon profitieren. Von mir also Daumen hoch für Code for Germany, von dir auch, Markus?
Ich finde es auch eine super Idee, vor allem dieses Baufarben-Ding. Es klingt total trocken, aber es ist geil.
Super, dann Code for Germany wurde diese Woche vorgestellt und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, vielleicht wollt ihr auch mitmachen, sind alle eingeladen. Trackback.fritz.de, da findet ihr die passenden Links und danke Markus dir.
Gerne.
Thank you. dragon came the other day.
Jetzt kommt's, Fall, Grab and Strewn featuring Tante Els. So, das habe ich schon geschafft. Die gehören zu diesen Künstlern, die zwar tolle Musik machen, aber meistens nirgendwo unterkommen oder veröffentlicht werden. Und eben für diese Künstler gibt es jetzt ein Label, das heißt Gergas. Und bei einem Musikworkshop von einem, sagen wir mal, bekannten Energy-Drink-Hersteller sind sie eben auf diese Künstler aus Tschechien und der Slowakei gestoßen. Und die haben die dann einfach nochmal eingeladen. Und was dabei rausgekommen ist, das habt ihr gerade gehört. Und wenn ihr noch mehr davon hören wollt, von dieser Musik, dann findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de den Link zur ganzen Platte String Theory.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Genau dafür ist es wieder Zeit für Blogger privat. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Hinter Blogs, da stecken Menschen und mit denen sprechen wir jede Woche und wir suchen uns da nicht irgendwen aus, sondern wir lassen uns vom Blogger Privat der Vorwoche den aktuellen Blogger Privat empfehlen. Und letzte Woche, da war Anja von guten Eltern bei uns und die hat uns folgendes Blog empfohlen.
Das ist von Mareike Kaiser, der oder das Blog Kaiserinnenreich. Und es ist auch wie ein Elternblog, aber Mareike berichtet über ihr Leben zwischen Kita und Krankenhaus. Sie hat zwei Kinder, wovon ihre erste Tochter einen Chromosomenfehler hat und mehrfach behindert dadurch ist. Und sie berichtet sehr ehrlich, aber auch hoffnungsvoll, offen aus ihrem Alltag.
Und es ist mir eine besondere Freude, dass Mareike den Weg hier zu uns ins Studio gefunden hat. Und jetzt hier ist, mir gegenüber steht. Hi Mareike.
Hallo Jonte, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Dein Kaiserinnenreich, so heißt ja dein Blog, wird von deinen kleinen Kaiserinnen und dir bewohnt. Die Kaiserin sind deine Töchter, deine Kaiserin 1, deine erste Tochter hat eben, das hat Anja gerade gesagt, eine Behinderung, einen seltenen, ganz seltenen Chromosom, vielleicht, glaube ich, auch so einen ganz absurden Namen, konnte ich mir überhaupt nicht merken.
Hat überhaupt gar keinen
hat
Namen,
überhaupt,
so selten ist der.
So selten, hat noch nicht mal einen Namen. Und seit März bloggst du über euer Leben, über eure Familie. Warum hast du damit angefangen?
Also erstmal muss ich dich ganz kurz korrigieren.
Oh.
Das wird natürlich noch von jemandem anders bewohnt, das Kaiserinnenreich.
Da
gibt es noch den Kaiser,
genau.
Aber ich würde sagen, es wird regiert auf jeden Fall von den beiden kleinen Kaiserinnen.
Also der Kaiser ist dein Mann, der auch ein paar Blog-Einträge schreibt, glaube ich.
Er hat jetzt den ersten geschrieben. Mal gucken, wie wir das noch weitermachen. Also eigentlich ist es schon mein Ding. aber er ist auf jeden Fall ein sehr... ein Vater, der sich viel kümmert um seine Kinder. Und gerade wenn Kinder auch nicht so ganz gesund sind, wie es unsere erste Tochter ist, ist er da ein Paradebeispiel für einen tollen Vater.
Aber er taucht auch in den Kommentaren, glaube ich, manchmal auf, oder?
Ja, genau. Ja. Er hat da schon eine Meinung und die gibt er auch preis. Genau.
Da habe ich ihn gefunden. Gut, jetzt haben wir das klargestellt. Natürlich ist da noch eine Person mehr. Trotzdem bleibt die Frage, warum hast du angefangen mit dem Blog?
Also Elternblogs waren eigentlich gar nicht so unbedingt mein Ding. Ich habe vorher nicht wirklich Eltern, und es sind ja oft Mütter, die schreiben, Mütterblogs gelesen, hatte da so meine Vorurteile, die ich mittlerweile revidieren konnte. Und ich habe so ein bisschen damit angefangen, als unsere zweite Tochter zur Welt kam, die ja kerngesund zur Welt kam, und dann findet man sich eben auch in der normalen Mama-Blogosphäre eher mit den Themen wieder und dachte aber immer, da fehlt was, weil unser Leben jetzt natürlich noch ein bisschen bunter ist als mit einem gesunden Kind durch die Behinderung meiner ersten Tochter. Und ich finde, Blogs sind einfach ein ganz guter Spiegel der Gesellschaft, und in diesem Spiegel hat mir was gefehlt. Es gibt vereinzelt ein paar Eltern, meistens auch eben wieder die Mütter, die Kinder mit Behinderung haben und auch darüber schreiben, aber dann ist es für meinen Geschmack einfach immer ein bisschen zu... Lamoyant vielleicht, da geht's einfach nur um die Behinderung, und mein Ziel war einfach, sowas wie einen inklusiven Mama-Blog zu schreiben, in dem es zwar auch um die Behinderung geht, aber eben auch um das gesunde Kind und auch um die Sachen, die normal sind bei dem nicht normalen Kind vielleicht. Und eine andere Mutter, die ich kenne, die auch viel schreibt, auch eine Kolumne schreibt über das Leben mit ihrem behinderten Kind, hat es mal genannt, dass sie in einer Hypernormalität lebt. Also bei uns ist eigentlich alles normal, aber recht extrem normal. Und das wollte ich einfach gerne zeigen, dass wir auch da sind. Denn es gibt viele Familien mit behinderten Kindern, es gibt viele Behinderungen, aber in einem alltäglichen Leben sieht man sie nicht unbedingt. Mit unserer behinderten Tochter sind wir zum Beispiel nicht jeden Tag auf dem Spielplatz.
Weil es einfach nicht geht, wahrscheinlich.
Weil es einfach nicht geht, weil es für sie nicht so viel Sinn macht. Sie kann nicht selbst sitzen, sie kann nicht stehen, sie kann da nicht rüberlaufen, sie kann nicht alleine schaukeln, sie braucht für alles Unterstützung. Und da ist sie oftmals in einer anderen Atmosphäre besser aufgehoben als auf dem Spielplatz. Und deswegen kommen halt die normalen Familien, in Anführungszeichen, ja eben auch gar nicht so in Kontakt manchmal mit Kindern mit Behinderung, obwohl sie es gerne wollen. Und irgendwann habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, die ein gesundes Kind zur gleichen Zeit bekommen hatte, und die hat dann eben gesagt, ja, ich würde so gerne auch andere Kinder in Kontakt mit Kindern mit Behinderung kommen, aber ich treffe sie gar nicht. Und dann ging das irgendwie immer so weiter. Ich habe früher als Redakteurin gearbeitet, als Online-Redakteurin, habe auch Blogs konzipiert, wollte immer meinen eigenen machen, habe nicht so wirklich das Thema gefunden, und dann fiel es mir mit unserer Tochter in die Arme.
Dann fiel es dir quasi in die Arme. Also genau. Du willst auch ein bisschen Sichtbarkeit schaffen für das Thema, so wie ich dich verstanden. Und ich fand besonders schön, als ich mich durchgelesen habe durch deinen Blog, dass das zu funktionieren scheint, was du gerade gesagt hast. Also der Austausch mit anderen Menschen und auch gerade mit Familien, die keine behinderten Kinder haben, die lesen deinen Blog offenbar und kommentieren, was du da schreibst. Würdest du jetzt sagen, aus deiner Perspektive, März ist gestartet, jetzt haben wir Juli, dein Experiment über deine Familie bloggen ist geglückt, ist aufgegangen, so wie du es dir vorgestellt hast?
Total. Also erstens macht es total viel Spaß. Es kommen auch Reaktionen von Familien, die in der gleichen Situation sind, die sagen, ja, genau so habe ich das auch erfahren, endlich sagt das mal einer, und auch die Art, wie ich das mache, gefällt vielen, das freut mich total. Und genau, wie du auch gesagt hast, die Reaktion von Menschen, die vorher gar nicht so in Kontakt mit Behinderung gekommen sind, das freut mich genauso. Also eigentlich freut mich jeder Leser, und dass es so viele geworden sind. Mittlerweile sind es irgendwie auf Facebook über 500 Fans. Ich dachte am Anfang, mit so einem Nischenthema vielleicht interessiert es gar nicht so viele, aber es interessiert total viele, und das freut mich sehr. Und ich erinnere mich jetzt an einen Kommentar, da hatte eine Mutter geschrieben, dass sie auch zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei dieser Spielplatzszene, gar nicht so richtig weiß, wie sie jetzt mit Kindern umgehen soll, die eben nicht normal entwickelt erscheinen. Und ich hatte dann in einem Artikel geschrieben, dass ich es ganz schön fände, wenn man so ein bisschen mal aus diesem normalen Smalltalk rauskommt, wie alt ist sie denn? Und sie kann schon das und er macht das, wie toll. Also dass man so ein bisschen so dieses Statusdenken, mein Kind kann schon das, so ein bisschen ablegt und eher fragt, was macht deinem Kind denn Spaß? So, welches Spielzeug gefällt ihm gut? Oder ja, wie geht's ihm heute? Statt immer nur dann so diese Statusdinge abzufragen. Und diese Frau, die sich gemeldet hat, meinte dann, das wäre für sie irgendwie ein ganz guter Hinweis und so würde sie das jetzt machen. Und schon alleine, wenn ich die eine Frau erreicht habe, dann finde ich, macht der Blog schon Sinn.
Und sie ist nicht die Einzige. Also immer wieder findet man Kommentare, wo Frauen sind, vermehrt Frauen, du hast gesagt, ist ein Frauenthema, aber es verirren sich auch mal Familien oder Männer dahin, die einfach sagen, das hat ihnen geholfen, was du da geschrieben hast, die haben da was mitgenommen.
Eine Sache fand ich auch ganz schön, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, da hatte sich eine Frau gemeldet oder ein Mädchen, die selbst behindert ist und mir dann schrieb, dass sie durch meine Texte ein bisschen besseres Verständnis für ihre Eltern bekommen hat. Auf so eine Idee bin ich vorher gar nicht gekommen. Das hat mich dann sehr bewegt.
Also es scheint zu funktionieren. Du bist ja sehr offen in deinem Blog, jetzt ohne dabei groß auf die Tränendrüse zu drücken. Also es ist jetzt nicht so, dass man da die ganze Zeit sitzt und ein Kloß im Hals hat. Du spielst dieses Spiel selber, sagst du, wer hat das härtere Schicksal, willst du gar nicht mitspielen. Aber wo ist denn deine oder eure Grenze? Also dein Mann wird ja sicherlich auch mit eingebunden sein. Also was würdest du jetzt nicht im Internet teilen, was deine Familie angeht?
Ich zeige meine Kinder ja nicht so frontal von vorne zum Beispiel, da fängt es ja schon mal an. Ich habe mir ganz am Anfang die Frage gestellt, was wollen meine Kinder? Sie können es noch nicht formulieren. Bei meiner behinderten Tochter weiß ich nicht, ob sie es jemals können wird. Bei meiner gesunden, die fängt gerade an zu sprechen, sie wird es wahrscheinlich recht schnell kundtun. Und ich habe einfach gedacht, solange ich sie nicht fragen kann, ob sie damit einverstanden sind, möchte ich da einfach so viel wie möglich, was nicht relevant ist, nicht preisgeben. Also ich schreibe eben nicht ihre wirklichen Namen. Ich zeige sie nicht von vorn. Ansonsten liegt mir sehr an Offenheit. Also ich denke, dass es gerade bei dem Thema ganz viele Fragen gibt, die vielen Leuten unter den Nägeln brennen und die sich aber nicht trauen zu stellen. Und ich gebe gerne Antworten.
Sehr schön. Wir plädieren auch immer gerne für absolute Offenheit. Und wenn das für dich cool ist, dann ist es für uns umso besser. Wir haben jetzt bei Blogger Privat eine Tradition, das ist die Kurzfragerunde. Bist du dafür bereit?
Ich bin bereit.
Der oder das Blog?
Ich weiß, das Blog, sag aber auch ganz oft der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Instagram und seit neuestem Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Das mit dem Apfel.
Das mit dem Apfel. Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, sonstige Accounts hast du denn insgesamt?
Ich glaube, ich kann sie an beiden Händen abzählen.
Naja, immerhin zwei Hände.
Ja.
Hardcore oder Casual Gamer?
Weder noch. Das Einzige, was mir da überhaupt so in den Kopf kommt, ist die gute Musik von GTA heißt, glaube ich. Aber sonst weder noch.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Gut, dass es raus ist.
Und welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Das ist so eine Übersichtsseite, wo meine häufigst geklicktesten Seiten sind und meistens wird es dann entweder WordPress oder Facebook oder Zeit Online.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst sowas, was wir in der nächsten Woche hier an dieser Stelle unbedingt vorstellen müssen?
Ja, die schwierigste Frage.
Ja, im Vorfeld warst du sehr aufgeregt, glaube ich, was diese Fragen angeht.
Ja, sehr. Es gibt so viele unheimlich tolle Menschen, die bloggen, die ich aber auch tatsächlich erst jetzt durch mein Bloggen kennengelernt habe. Ich starte.
Bitte.
Mit Anastasia Umrig. Sie lebt mit Muskelschwund und ist das, ich hasse eigentlich dieses Wort, aber ich muss es sagen, ist eine absolute Powerfrau. Ich habe so einen Girl-Crush mit ihr. Sie initiiert ein Fotoprojekt, das heißt Anders Stark, also mit einem S dazwischen. Da werden Frauen mit Muskelerkrankungen fotografiert wie Models. Also das geht dann einfach auch um Erotik und es sieht unheimlich schön aus. Es sind wunderbare Frauen und der Slogan lautet, Stärke braucht keine Muskeln. Und da ist Anastasia wirklich das Beispiel dafür. Sie ist unheimlich smart, sowas wie ein Fashion-Victim, zeigt auf ihrem eigenen Blog auch, welche Kleidung sich dafür eignet, in einem Rollstuhl sie zu tragen. Und ein Nebenprojekt von ihr ist der Blog Anders Stark, für den schreibe ich auch, seitdem ich sie kennengelernt habe, auch übers Netz. Und in dem schreiben Frauen mit und ohne Behinderungen über Inklusion und was das in ihrem Alltag bedeutet. Und ist alles immer mit einem ganz tollen Augenzwinkern und einer Portion Humor. Und ich liebe Anastasia und ihre Projekte sehr.
Hast du noch eine zweite Empfehlung für uns?
Ja, nicht nur die zweite, aber ich beschränke mich.
Ich würde dich bitten, ein bisschen auf die, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Schnell.
Das ist Fuck Off Henry. Janine Schmidt schreibt auf diesem Blog über ihre Diagnose Krebs. Sie hat ihren Tumor kurzerhand Henry genannt und ja, schreibt über ihre Geschichte mit und gegen den Krebs, über das Frausein ohne Haare und das alles ohne das Lachen zu vergessen, mit einem ganz tollen Stil und ist eine Mutmacherin. Und vielleicht könnt ihr eine von beiden hier einladen, das würde mich sehr freuen.
Wir werden eine von beiden hier einladen. Wir sind sehr gespannt, wer es denn werden wird. Bis dahin empfehle ich euch auf jeden Fall mal, jetzt ob Eltern oder nicht Eltern, in das Blog von Mareike reinzuschauen. Denn ich finde, du schreibst sehr schön offen und ehrlich und ich glaube, da kann jeder was mitnehmen, ob er jetzt Kinder hat oder nicht oder behinderte Kinder oder nicht. Ist auch wurscht, da kann jeder, glaube ich, was finden. Den Link dazu findet ihr bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Dir, Mareike, vielen Dank. Schön, dass du hergekommen bist. Schöne Grüße an die Kaiserin und auch an den Kaiser natürlich. Und euch allen Gutes. Alles Gute. Schön, dass du da warst.
Danke, Jonte.
We ran through with no wheels. Got our bags filled. And bees followed with footsteps giant as king size shoes. No old bread, no, there's no recall. And turn
right on your moving ball.
Wooden Peak sind das mit Lumen. Und dahinter stecken zwei Jungs aus Leipzig. Und morgen, da spielen die hier bei uns in den Fritz-Studios. Golo Schmied empfängt die hier bei der Sendung Unsigned. Das ist die Sendung hier bei uns für Bands und Künstler ohne Plattenvertrag. Wenn ihr also Lust habt auf Wooden Peaks, dann könnt ihr die morgen hier hören. Und auch andere Bands ohne Plattenvertrag. Morgen von 17 bis 20 Uhr Unsigned hier auf Fritz. So, und wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, den Sack zumachen. Das soll heißen, Trackback, die Show mit Internet und so, die ist jetzt so gut wie zu Ende. Zum Schluss gibt's noch ganz kurz eine Netzmusik von mir für euch, Broke for Free mit Melt. Trackback.fritz.de, das ist der wichtigste Link, den ihr heute mitnehmen könnt. Da findet ihr alles, was wir heute gemacht haben. Ein Hinweis noch, nächste Woche gibt's kein Trackback. Wir machen Platz für eine Spezialsendung vom Helene Beach Festival. Diese Spezialsendung will ich euch trotzdem wärmstens ans Herz legen, also trotzdem einschalten nächste Woche. Hier bei Fritz stimmt euch jetzt Nadine Kreuzhaler im Club Kompass auf den Samstagabend ein. Genießt das Wochenende, genießt die Sonne und lasst euch nicht ärgern. Ich bin Jonte Weiland. Macht's gut. Ciao.
Fritz.
Und das hört man.